Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Kölsch-Podcasts. Nico Jansen ist hier und ich formel mit meinen Händen ein Herz in die Luft, denn in dieser Folge dreht sich vieles um die Liebe. Ja, kaum eine andere Jahreszeit hat so viele Beziehungen möglich gemacht wie der Karneval, aber auch andere Lieben auseinandergerissen. Die One-Night-Stand-Quote im Karneval ist vermutlich auch nicht die kleinste, aber am Ende fragt sich wirklich jeder einsame Single dann doch: Wo bist du, Amore? Ja, wo ist die große Liebe und was ist die große Liebe überhaupt? Wir haben heute eine Band zu Gast, die seit 40 Jahren auch das Liebesleben im Karneval mitbekommen hat. Und in ihrem neuen Sessionstitel reden sie über die Geschichte eines einsamen Junggesellen, der noch die große Liebe sucht.
Ich suche nur die große Liebe, irgendwo.
Wo bist du, Amore? Das wissen wir noch nicht oder klären es in dieser Folge, aber wir wissen, wo die Paweier sind, nämlich hier bei uns im Studio. Hallo, ich grüße euch.
Ja, hallo.
Hi. Ja, hallo zusammen.
Lieber Sven, lieber Johannes, schön, dass ihr da seid. Wo bist du, Amore? Euer neuer Song. Seid ihr bereit für ein paar Minuten voller Liebe?
Ja, volle Pulle, ja klar.
Wir wollen, bevor ich in ein Fettnäpfchen trete, ist bei einem von euch beiden irgendwas gerade zu Brüche gegangen, dass ich jetzt...
Gott sei Dank, nein.
Also, ich weiß von nix.
Gut, dann ist ja schon mal gut. Also wir können sehr offen reden über Liebe und Co. Und damit die Geschichte erstmal richtig interpretiert wird: Ein einsamer Mann wohnt vermutlich noch bei Mutti und sucht die große Liebe. Ist das richtig interpretiert gewesen von mir, der neue Song von euch?
Das ist, im Groben und Ganzen ist das so, genau. Das war die Idee. Menschen, die auf der Suche sind und sich im Internet umgucken und wunderbare und sonderbare Dinge erleben.
Wie kamst du denn zu dieser Geschichte? Also hat die einen wahren Hintergrund?
Ja, tatsächlich schon, weil bei mir im Freundeskreis gibt's jemanden, der, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte, der dann angefangen hat, sich mal bei diesen bekannten Plattformen anzumelden.
Also gibt's ja beim Namen Tinder und Co.
Tinder und Co, genau, richtig. Und tatsächlich auf der Suche nach der großen Liebe ist, weil er auch nicht mehr 20, sondern mittlerweile Anfang 50 ist. Und da wirklich echt lustige Sachen erlebt hat. Also Leute, die sich da bewerben oder die sich da präsentieren, der meistgenannte Satz scheint wohl zu sein: Ich bin charmant, spontan und witzig oder spritzig oder so und bin belesen, reiselustig.
Das kommt auch vor im Song, ne?
Das sind Zitate. Das sind wirklich Zitate, die gefallen sind. Und so ist die Geschichte entstanden. Und wir haben sie dann so ein bisschen gedreht natürlich, weil wir dachten, okay, das ist ja letzten Endes so, du willst natürlich gucken, dass du dich bestmöglichst präsentierst bei sowas. Ich habe es selber noch nie gemacht.
Ich habe nämlich auch noch nie getindert. Nee. Wie ist es bei dir, Johannes?
Nee, auch nicht. Keine Ahnung.
Das sagst also, du auch jetzt nicht nur fürs Mikrofon.
Um Gottes Willen. Wir sprachen hier eben drüber seit über...
Ja. Lange.
Lange. Verheiratet und zusammen.
Das ist auch immer gut. Hochzeitstag weißt du aber noch.
Den weiß ich noch. Ja. Wir saßen halt zusammen, haben drüber gesprochen und wir kamen eigentlich drauf, dass keiner von uns überhaupt eine Tinder-Erfahrung hat. Und wir haben ja an einer Stelle so einen Sound gemacht in diesen Song, so blim, palim, palim, und ich sag, was ist das denn? Und das ist halt dieser Tinder-Match-Sound und ich kannte den nicht, aber ist lustig.
Im Gegensatz zum Facebook-Sound, zum WhatsApp-Sound, ja, den kennen wir alle.
Ja, genau.
Den Tinder-Sound, nö, sagt mir auch nichts.
Ja, das ist so ein Pring, Pring, ist das halt irgendwie. Und ich musste tatsächlich googeln. Und weil ich dachte, es muss doch irgendwie ein Geräusch geben, was du am Handy kriegst oder so, wenn irgendwie was passt. Und das war das Geräusch, das haben wir auch drin. Da dann die Mutti geworden ist, okay, gut, ist ja dann eine andere Geschichte.
Wenn ihr sowas habt, eine Geschichte aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, fragt ihr da ganz konkret, ey, dürfen wir darüber einen Song machen? Oder weiß derjenige eigentlich, dass der Song über ihn ist?
Ja.
Okay.
Ich hatte vor kurzem Geburtstag und da war er auch da und dann haben wir darüber bei einem Bier dann gesprochen und er sagte, er ist doch super, ist doch mega, dass du das gemacht hast.
Aber der Song war erst fertig und dann hast du ihn angesprochen.
Ja, ich habe ihm das beim Entstehen, habe ich ihm das schon erzählt, dass irgendwie aufgrund seiner Geschichte quasi dann die Geschichte natürlich, klar, übertrieben, überzogen, persifliert, was wir so gemacht haben und da fand er total gut, weil das ist halt einfach auch so, wie es ist. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute, nicht alle, aber viele halt natürlich ein Bild von vor 20 Jahren mit vielleicht 15 Kilo weniger oder was und gut geschminkt bei den Ladies oder bei den Jungs, irgendwie, was auch immer, welche Filter da drauf sind dann. Und eben diese Beschreibungen, also die Bilder waren mir eigentlich egal. Eigentlich ging es bei der Grundidee darum, die Beschreibungen sich selber natürlich, Ich meine, der erste Satz im Song ist, ich bin charmant, spontan und spritzig und übrigens Kassenwart vom Taubenzuchtverein in Sinzig. Also dieses Gegenüberstellen von, das sage ich über mich und das bin ich aber eigentlich. Und das aber halt natürlich mit, also einfach lustig, ne? Einfach wirklich Quatsch gemacht haben wir eigentlich.
Ja, vor allem diese, ich nenne es mal wirklich soziale Netzwerke, ich zähle das mal dazu. Und Realität geht ja, das kennen wir aus allen, auch Insta und Co. spielen uns ja oft eine Scheinwelt vor, die gar nicht da ist, oder? Wie nehmt ihr das so wahr?
Ja, es ist natürlich mittlerweile eine durch und durch gefilterte Welt. Mhm. Das ist so. Und wir Pavaya, wir sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, mit Glitzerwesten und Konfettikanonen und irgendwelchen Shishi-Sachen durch die Gegend zu laufen, sondern wir sind halt Jeans-T-Shirt-Typen, die sich ein Instrument umhängen und die zusammen Musik machen und irgendwie so versuchen, auch Geschichten aus dem Leben halt auf die Bühne zu bringen, ne? Und vielleicht auch das immer ganz gerne mal mit einem Augenzwinkern und auch mal was Lustiges, weil das schadet der Welt im Moment überhaupt nicht, wenn man mal was Lustiges macht. Driss haben wir hier noch. Und deswegen ist der Song eigentlich so, obwohl er anders klingt tatsächlich, ist es trotzdem irgendwie typisch Pavaya. Mhm. Weil das die Welt, so wie sie ist und wie sie sich auch gerade verändert in diese, wie du gerade sagst, mit den sozialen Medien etc., wie sie sich halt auch verändert, dann doch irgendwie so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
Wie habt ihr denn bisher Dating überhaupt kennengelernt? Also Johannes, du hast schon erzählt, jahrelang verheiratet, trotzdem ja unterwegs in dieser, ich nenne es mal, bunten, frivolen Welt des Karnevals. Gab es bei dir auch eine Zeit vor deiner Ehe, wo du, sag ich mal, auch Dating kennengelernt hast oder bist du immer schon der langen Bezieher?
Also vor meiner Ehe, da gab es das, glaube ich, noch gar nicht mit Facebook und ja. Social Media und sowas ja. in der Art. Ich hatte eigentlich immer Beziehungen länger. Also ich habe so speziell mit Dating und irgendwo mal Treffen auf dem Café eigentlich wenig Erfahrung.
Und wie ist das entstanden bei dir?
Was denn?
Beziehungen.
Also die letzte und die jetzige ist auch eine Sängerin. Und die habe ich eigentlich auf der Bühne kennengelernt, ja.
In der eigenen Band dann, oder?
In einer Band, wo wir beide spielten. Es war nicht meine, aber ja, genau.
Mhm. Okay, gut. Und bei dir, Sven?
Ja, sagen wir mal so, bei mir ist das ein bisschen anders gewesen.
Also du warst auch schon mal der Umtriebige.
Kann man so sagen, ja. Es soll Leute geben in meinem engeren Umfeld, die mich schon lange kennen, die darauf gewettet haben, dass ich in diesem Leben nicht heiraten werde.
Mhm. So. Aber da haben wir ja damals das schöne Lied, sag niemals nie, geschrieben, ne? Und zack, war es passiert.
Ja, richtig.
Der Song ist auf ihn gemünzt, oder was?
Nee, weiß ich gar nicht mehr. Aber da kann man auf jeden Fall darauf münzen.
Sagen. Ja. Sagen wir mal so, ich hab mich ausprobiert.
Ja. Warst du eher der One-Night-Stand-Typ oder warst du schon so einer, der die Liebe gesucht hat?
Ja, das schon.
Ja.
Halt häufiger. Nein, also ich habe schon Beziehungen gehabt, ja. Aber die waren, es gab so eine zeitliche Grenze, warum auch immer, irgendwie kurz bevor das zweite Jahr rum war, war dann irgendwie auch rum. Und
immer so rund um die Karnevalszeit.
Nochmal klar,
es war immer so Ende Oktober, dann brauchte ich Platz in den. Nein, Quatsch, über Quatsch. Tatsächlich war das schon so, dass ich schon gehofft hatte, dass so Beziehungen auch dann für die Ewigkeit sind. So ist es nicht. Also gab auch Partnerinnen, wo ich das auch dachte, dass das so sein könnte und hoffentlich und auch gehofft habe, dass das so ist. Sich das dann leider fast immer im Frieden dann zwar getrennt hat, aber klar, die Suche danach ist natürlich auch mit zunehmendem Alter ja auch gar nicht so einfach. Also als ich meine Frau kennenlernte, war ich, jetzt habe ich nichts Falsches sagen, war ich 35. Mhm. Da hat man ja, ich nenne das immer so eine Checkliste. Also je älter du wirst, ist halt ja die Zahnpastatube, die falsch ausgedrückt wird und vielleicht, keine Ahnung, das Schnarchen oder irgendwas Komisches, irgendwelche Angewohnheiten, die man dann so abkaspert, weiß ich, ob jetzt alles cool ist oder so. Das macht man, glaube ich, nicht bewusst, sondern das passiert einfach aufgrund der Erfahrungen, die man vorher gemacht hat. Und wenn man halt so wie ich, sagen wir mal, mehrere Anläufe im Leben hatte, um zu probieren, dann wird diese nicht böse gemeinte Checkliste unterbewusst ja immer länger.
Mhm. Und es gibt halt nicht den perfekten Menschen.
Und vor allem ist das ja auch nicht so, als wenn das nur dann bei mir so gewesen ist, sondern bei meinem Gegenüber, bei der Lady dann, die dann da war, ja genauso. Vielleicht fand die auch an mir einfach irgendwas total doof. So, das ist ja klar. Und je älter man wird, desto eher ist ja auch eine Vergangenheit da und desto mehr Vergangenheit ist bei den Menschen da. Und dann kommen Kinder ins Spiel, dann wird das sowieso alles anders, weil man natürlich mit Kindern und Ehen, die dann da stattgefunden haben, auch respektvoll umgehen möchte. Und so wird es nicht einfacher. Und so sind eben dann die Situationen, wie eben mit dem Kumpel, der jetzt Anfang 50 ist, geschieden ist und länger schon alleine ist.
Ah, der war alt, der hatte schon eine große Liebe.
Ja.
Ah, okay.
Und auch also Kinder.
Das hoffe ich doch.
Ja, gut, aber eben in dem Song kommt es ja ein bisschen auch so rüber, als ob so der Bauer sucht Frau-Typ ist, weißt du, der immer schon bei Mutti gelebt hat.
Davon hat er dann erzählt, dass es natürlich diese Leute auch bei ihm dann im weiteren Freundeskreis auch gibt, die halt eben noch gar nicht so richtig die große Liebe gefunden hatten und wo es dann noch schwerer wird, weil du ja überhaupt nicht, du hast ja, wenn du schon mal verheiratet warst, weißt du ja, was eigentlich cool ist für dich. Mhm. Und wenn du das nicht hattest, oder richtig, richtig verliebt warst, dann weißt du ja eigentlich gar nicht so ganz genau, was jetzt das Entscheidende für dich ist, weil du kennst es ja nicht. Ja. Umso spannender ist es ja. Und deswegen ist das, glaube ich, wir haben natürlich das Ganze, uns ausgeschmückt und zu Ende persifliert und gemacht und getan und rausgekommen ist, aber am Ende ja, da ist einer, der will es gerne, kriegt es aber irgendwie nicht gebacken.
Ihr wart auf einem Boot, der Detlef hat ein Boot in Holland, ne? Da könnt ihr euch treffen zum Songwriting. Macht ihr es immer da oder ist das?
Naja, das ist ganz unterschiedlich, ne? Also sag mal, der Detlef hat schon einige Jahre dort ein Boot, wir fahren auch schon einige Jahre dahin. Und der ist dann so lieb und lässt uns Vandalen dann da drauf.
Wie muss man sich das Boot vorstellen?
Das ist schon kein Bötchen, ne? Also da passen wir alle schon sehr, sehr gut drauf und schlafen aber dann nachts trotzdem in einem Hotel an Land. Der Detlef bleibt auf dem Boot und dann treffen wir uns morgens früh um 10 Uhr zum Frühstück. Wir bringen Brötchen mit und alles, was drauf muss. Sprechen, frühstücken und dann fängt das langsam so an, ne? Aus den Gesprächen heraus und so kommen Themen oder vielleicht so Anstürze, wie das Sven den jetzt gerade auch mitgebracht hat, ne? Da ist das passiert oder so und so entwickeln sich am besten dann irgendwelche Stories, vielleicht auch authentische, weil das ist natürlich bei uns am besten, wenn man wirklich weiß, worüber man redet und nicht alles konstruiert ist und so. Ja, und so entwickelt sich dann ein Text und nicht selten fliegt er nach 4 Tagen auch erstmal wieder in den Müll.
Richtig.
Und dann ist das schöne weiße Blatt wieder dort, nämlich weiß, und dann fangen wir wieder von vorne an.
Aber war das dann so, dass du Sven gesagt hast, ey, ich kenne da einen, der hatte das und das Problem, das passt perfekt für einen Song, weil es gibt zum Beispiel bei Tinder folgende Sätze, und dann hast du schon eine Idee oder wie entsteht dann dieser Songtext?
Ja, das ist jedes Jahr anders. Also kann auch sein, dass irgendwelche Fragmente da sind von einem Song oder so, oder man irgendeine Idee festgehalten hat.
Und in dem Fall jetzt?
In dem Fall war das so, dass ich mich mit der Gitarre hingesetzt habe. Ich glaube, der Detlef hat das Essen vorbereitet und ich sag, pass auf, ich habe hier noch so eine Idee. Da hatten wir die andere neue Nummer, Hück ist die nach, hatten wir, glaube ich, gerade fertig.
Genau.
Ne, die hatten wir da, das war so nach 2-3 Tagen oder was. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier so eine Idee, und dann habe ich dieses gepfiffen und mit der Gitarre gespielt und der Klaus nimmt sich dann die Flitsch. Und der Johnny hat dann also sein Cajon genommen, also so eine Holzkiste dann hat er draufgehauen und irgendwie hat er sofort gezündet. Und dann habe ich erzählt, was die Idee dahinter ist und was passiert ist, und habe die ersten Sätze, die waren auch ganz anders. Also dieses charmant, spontan und witzig hatte ich, glaube ich, am Anfang war schon da. Das Wo bist du, Amore war schon da. Dann auf einmal, das ist das Geilste, was passieren kann. Wenn in der Band der Funken überspringt, das ist eigentlich die Magie einer Band. Und der Detlef, die Melodie vom, also ich habe die Strophe war da, und der Detlef hat auf einmal die Melodie vom Refrain gesungen.
Das Wichtigste muss man ja auch mal vielleicht allen Laien erklären, das ist ja die Hook, wie man sagt, also das, Hook, was hängen bleibt, ne?
Und er hatte die Melodie.
Ja.
Und brüllte die so vor sich hin, spielte die auf der Quetsch, die war da, und ich auf einmal, dann wäre ich nachts nicht mehr so einsam und allein, allein, allein. Und dann war's geboren. Ja. Und das ist wie eine Geburt. Ich meine, wir sind Papas, ne? Also du ja auch. Ja. Das ist so geil. Das ist das Gefühl. Ich will jetzt die Geburt von einem Song nicht mit der Geburt meines Kindes vergleichen.
Du bist
aber
auf dem Weg dahin.
Aber es hat so zu einem kleinen Prozentsatz hat das was davon, weil das ist dann. Du merkst so, wie dieses Glücksgefühl kommt. Du merkst so, das ist geil, das ist gut. Und dann hast du ein Feeling und auf einmal. In dem Fall haben wir zum Beispiel den Text nicht weggeworfen. Ja. Sondern wir haben rumgedoktert, wir haben halt Zeilen gefunden, wir haben uns Blödsinn an den Kopf gelabert, weißt du? Der Satz mit Mutti, auf einmal der Detlef, wir haben uns kaputt gelacht, weil irgendwie sagte, ich glaube der Detlef war es, glaube ich, dann sagte, und zeig mir Mutti an oder sowas. Das kam auf einmal, immer allein mit Mutti, nein, das will ich nicht. Das kam auf einmal so und dann war, da haben wir uns kaputt gelacht, ne? Haben wir uns keine Bier aufgemacht und haben weiter Blödsinn gemacht.
Und wie ist das dann? Dann entsteht so eine Nummer, merkt man, okay, ihr habt ja vorher schon eine Nummer fertig gehabt. War das in eurem Kopf eigentlich schon die Sessionsnummer, die Nee. Die Hygge-Szene. Nee. Also ihr wusstet noch nicht, was jetzt die Sessionsnummer wird? Also
gar nicht. Die Nummer, nee. Die war eigentlich, bevor wir nach Holland fuhren, gar nicht da.
Die war gar nicht da.
Okay. Also wir haben eigentlich an einer ganz anderen Nummer gearbeitet, ja. Waren dann fertig irgendwie und das kam so daher. So, ne? Und insofern, naja, du weißt ja nie, was rauskommt. Ne? Du fängst immer nach bestem Wissen und Gewissen an. Und ist ja deshalb so, weil du gerade drauf anspielst, ja, schon merkt man so ein bisschen, ob das jetzt irgendwie zünden könnte oder nicht. Nee, merkt man eigentlich nie. Ne? Von daher, man fängt an und hat immer ein gutes Gefühl. Aber wirklich, ob es jetzt zündet oder nicht, merkst du ja so auf dem ersten Auftritt, zweite Konzert und so, dann spürt man mal so ein bisschen.
Okay, wie aufgeregt ist man vor dem ersten Mal so eine Nummer vor Publikum spielen? Weil ihr geht natürlich mit der Erwartungshaltung aus diesem Boot, alle sind hyped von dieser Nummer und ihr wisst nicht, wie das Publikum darauf reagiert. Oder geht ihr vorher noch zu Freunden, testet die aus?
Also der erste wirkliche Test ist auf der Bühne.
Krass.
Also es ist so, dass wir, klar, wir zeigen unseren Frauen oder so, oder bester Kumpel oder so, hier, wir haben eine neue Nummer gemacht, hör mal rein, dann sagt er, ja, oder nicht, ne? Aber ich weiß noch, das war bei Leve Marie nicht anders. Aber Leve Marie sind wir auch vom Schiff runtergekommen irgendwann und haben im Proberaum gedacht, oh ja, cool. Und könnte ja funktionieren. Mhm. Und was dann passiert ist, ist ja mittlerweile Geschichte. Und auch bei dem Song jetzt, den haben wir ja tatsächlich das erste Mal gespielt in Warburg. Das ist irgendwo im tiefsten...
Stimmt, hinter Paderborn.
Hinter Paderborn, ja. Super geil. Ja.
Krass.
Mega Absolut. Publikum. Und wir haben auf jeden Fall, wir haben zweimal haben wir es gespielt, bevor wir im Gloria waren, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Und beide Male waren irgendwie weit weg und haben halt so für, eigentlich war das so für uns zum Festigen, dass wir wissen, wie die Nummer funktioniert, weil das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Man muss halt ja unter den Füßen haben. Und was dann im Gloria passiert ist, wir hatten ein ausverkauftes Konzert da, das war so ein Mitsingkonzert, das war dann schon geil. Also das, wenn dann 800 Leute die Nummer einfach immer weiter singen, das ist dann schon, und die ist ja gerade neu. Und das haben wir jetzt tatsächlich, das ist natürlich schon ein Indiz, das ist dann wirklich pures Glücksgefühl, wenn das bei jedem Auftritt so passiert. Und das ist jetzt in den letzten Wochen halt erfreulicherweise so gewesen. Und das gibt einem natürlich, klar, ein geiles Gefühl, aber probiert haben wir es tatsächlich erst auf der Bühne, um deine Frage mal konkret zu beantworten.
Ja.
Die Prozesse, wie Songs entstehen und dann auf die Bühne kommen, sind ja auch nicht immer gleich. Das ist ja immer anders. Ich erinnere mich an Situationen, wo, ob der Detlef jetzt eine Heimat ist, ist ein super Beispiel eigentlich. Der Detlef hatte diese Komposition gemacht. Und wir waren irgendwie im Westerwald, ich meine, das ist ja schon eine Weile her. Und wir fanden diese Komposition so geil. Und dann damals der Hans Knipp, Gott hab ihn selig, hat in einem genialen Moment diesen Text geschrieben. Mhm. Und dann haben wir die auf die Bühne gebracht. Und das ist jetzt keine Nummer, wo du sofort irgendwie her machst und yippie-yay-yay, die hat ihren Weg gemacht. Wenn wir heute auf die Bühne gehen, auch selbst im Karneval, und würden Heimat ist nicht spielen, würden die Leute sagen, was ist, Jungs, also, ne, ihr müsst die schon machen, die Nummer, ne, weil die einfach ein Gefühl anspricht. Und anderes Beispiel ist dann Leve Marie oder Humba Humba. Humba Humba ist ja, ich glaube, du ist ja so eine Nummer, die du, glaube ich, auch ganz gerne magst, ne? Das ist auch so ein ganz anderer Prozess. Da war wie so eine Art Vorproduktion schon da, aber nur die Idee. Am Ende ist die Nummer doch nochmal ganz anders geworden. Und jetzt dieser Prozess mit dieser Story bei Wo bist du, Amore, ist halt einfach, der Johnny hat recht, am Ende ist es das Publikum, die dann sagen, geil oder bisschen geil oder nicht so geil. Ne? Das wird automatisch entschieden. Deswegen, das ist so ein Ding, da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen, weil das wird vor der Bühne entschieden, nicht auf der Bühne.
Dann wäre ich nachts nicht mehr so einsam und allein, heißt es. Kennt ihr diese Zeit auch noch? Also ich, so nach den großen Auftritten, nach diesem und dann nach Hause kommen und keinen haben, allein sein. Du warst ja wahrscheinlich immer in einer Beziehung, wie ich das rausgehört habe, John.
Ja, also ich meine, ich glaube, da gibt's auch ganz unterschiedliche Menschen, Typen. Ne? So, also ich zum Beispiel persönlich, ich kann sehr gut, weil du gerade sagst, man kommt nach Hause, alles liegt im Bett. Ich bin manchmal gerne allein, weil wir haben natürlich unheimlich viele Leute um uns rum und so. Ich habe zwei Kinder und das ist alles super. Aber wenn nachts das Haus ruhig ist und alle schlafen, dann kann ich das sehr gut genießen.
Ja, okay, aber da redest du jetzt über allein, weil das ist der große Unterschied, finde ich. Einsam und allein, das sind zwei riesen unterschiedliche Dinge. Ne? Warst du schon mal einsam auch?
Ja, also bei mir war das tatsächlich so, in der Zeit vor den paar Weihern war ich auch schon Musiker. Und ich habe halt in, keine Ahnung, wie vielen Bands gespielt. Ne? Also überall und ganz, ganz oft in, sagen wir mal, schlechten Hotels nach den Auftritten dann irgendwo gehangen in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, keine Ahnung wo, oder am Steinhuder Meer im Gasthof zur Goldenen Ente oder sowas. Und dann hast du irgendwie den ganzen Abend mit so einer Band auf der Bühne gestanden, drehst den Schlüssel rum, hast das Rauschen auf den Ohren und sitzt dann in irgendeinem Hotelzimmer am Arsch der Heide und denkst dir so, ja scheiße, jetzt ist wieder gerade noch Applaus und jetzt liegst du hier, hast das Rauschen auf den Ohren, musst dich irgendwie gerade biegen, keine Sau da. Und das war auch, ich hatte auch Karnevalssessionen, wo ich alleine nach Hause gekommen bin und da war keiner.
Also wie krass ist das? Also das stelle ich mir super krass vor.
Ja.
Also ein Konzert ist die eine Sache, aber nach so 7 Auftritten, 8 Auftritten.
Mhm. Ja gut, viel reden willst du dann sowieso nicht mehr. Mhm. Ganz ehrlich, also als Sänger bist du sowieso froh, wenn du einfach die Klappe halten kannst dann nachts. Also ab einem gewissen Punkt in der Session ist das so. Und du willst das ja auch genießen, den Job, weil das ist ja, ich meine, wir haben einfach auch einen geilen Job. Aber es hat halt auch schon die Seite, dass du dann irgendwie, wenn du dann alleine zu Hause hängst und so und da macht dir keiner mal ein Teechen so oder ne, sagt um die Wahrheit, dass du mal so deine Sachen mal abladen kannst, weil du natürlich, klar, in so einer Session gibt man natürlich möglichst viel und muss dann auch irgendwie ja den Akku wieder aufladen und alleine ist halt nicht so schön, als wenn da jemand ist, ne? Das ist so. Ja. Und Einsamkeit ist so sehr drastisch, aber man ist dann schon mal so ein bisschen, was ich denke, auch wäre jetzt schon schön, wenn einer da ist.
Bist du denn dann ganz bewusst auch mal so zu einer Aftershow-Party gegangen, nein, um jemanden kennenzulernen?
Nein.
Okay.
Also das, nein. Ich bin nie in die einschlägigen Läden gegangen.
Naja, man kann ja auch nach dem letzten Auftritt auf der Sitzung oder im Foyer bleiben, weißt du?
Ja, das ist, das also es gibt, mag Leute geben, die das können. Ich muss gestehen, dass ich das einfach nicht kann. Also ich muss dann pennen. Ich kann auch in der Session keinen Alkohol trinken. Ich kann es einfach nicht. Ich trinke dann ab und zu mal, keine Ahnung, vielleicht mal an einem Sonntagabend, wenn der Montag frei ist, mal eine Kanne Bier oder was oder meinen Grapper, meinen Quotengrapper oder sowas. Aber ich kann das nicht gut. Mir tut der Alkohol und so dann auch nicht gut für die Stimme und dann lasse ich es lieber sein und da bin ich ein bisschen langweilig. Aber dafür dann Karnevalssonntag, wenn wir dann fertig sind, umso mehr.
Okay. jetzt kann der Johannes auch wieder mitsprechen, glaube ich. Ganz offen gesprochen, wie viel Reiz hat eigentlich der Karneval noch für euch, was Frauen angeht? Ist die Versuchung noch da? Was macht dieser Promi-Bonus auf Sitzungen, auf Konzerten so mit einem? Also sprechen euch noch Frauen viel und oft an? Wie ist das?
Naja, also ich denke, natürlich sprechen die uns an, wir sprechen die auch an und man kennt sich ja auch über die vielen Jahre. Du kommst in den Saal rein, du weißt eigentlich schon, wer da steht. Das sind auch einfach Freundschaften, Bekanntschaften. Na, wie geht's der Kleinen und auch wie alt ist die denn und sowas alles. Ne? Aber ich sag mal, du willst ja in eine andere Richtung.
Ja.
Es ist natürlich ganz klar, sagen wir mal, dass wir auf einer Mädchensitzung natürlich, ja, wie soll ich das jetzt sagen,
anders Feindkontakt haben
aufspielen können als jetzt irgendwie auf einer Herrensitzung. Das ist natürlich einfach, da sind natürlich andere Dinge, die da zusammentreffen. Das ist logisch, ne? Aber jetzt, ich glaube, wir sind jetzt nicht wie, das Wort darf ich nicht sagen, was mir gerade, also wir rennen jetzt nicht durch die Säle und wollen dann noch aufreißen wie die Weltmeister oder so. Dafür haben wir natürlich jetzt auch einfach einen zu strammen Zeitplan.
Ja,
und so.
Eine Ehe, ne?
Ja, das natürlich auch, ne? Aber nee. Ja. Aber es macht natürlich Spaß, sagen wir mal, ganz einfach in den Sälen, auch mit Frauen, auch mit Männern, aber mit Menschen zusammenzukommen einfach, ne?
Gibt's noch so Flirt-Momente?
Ja, ey, also wir sind ja jetzt nicht blind und taub. Also es gibt natürlich schöne Momente, wo man mal miteinander shakert, das ist auch klar. Das gehört auch irgendwie dazu.
Ja, ich kenne auch Sänger, die genau das meiden wollen. Ne? Also ich glaube, es gab vor ein paar Jahren auch mal die wirklich Diskussionen, was passiert eigentlich mit den Herren, also mit den Sängern so, wie werden die von Frauen angemacht im Karneval? Ich weiß auch von Bands, die ganz bewusst nicht mehr das Volk suchen. Ihr seid da anders, ne?
Wir sind auf jeden Fall anders, ja. Also es gibt ganz selten, das ist wirklich selten, dass eine Lady irgendwie vielleicht einfach zu nahe kommt. Also es gab Situationen, aber wenige, kann ich eigentlich an einer Hand abzählen, wo man wirklich mal angefasst wurde, der berühmte Tunnel von Fettweiß zum Beispiel, ne, oder sowas, wo da mal die Hand irgendwo hingehen, wo du denkst, oh, das, wenn das jetzt ein Typ bei einer Frau gemacht hätte, hätte es schon eingeschlagen. Mhm. Das muss dann nicht sein. Und was manchmal im Eifer des Gefechtes, es ist ja nie böse gemeint, aber ein bisschen blöd ist, wenn man dann so festgehalten wird oder so, ne? Das ist nicht so richtig cool. Aber Weißt du, wenn ich sehe das einfach anders. Wenn keiner kommen würde, ne, dann hätten wir ein Problem. Und man darf auch nicht vergessen, wir stehen auf der Bühne. Das ist immer so eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, irgendwer im Publikum, vielleicht auch ein paar mehr, haben sich eine halbe Stunde lang was vorgenommen, was sie dir jetzt gerne sagen möchten. Oder dir einfach sagen wollen, dass sie dich toll finden. Oder dass sie die Musik toll finden, die Band toll finden. Ja, ey, dann gehört das ja dazu, dass man miteinander spricht. Und das ist auch wichtig, weil wir ja auch so ein Feedback vom Publikum gerne haben möchten. Und wir sind halt eine Band, wir gehen durchs Foyer, wir holen da unsere Klampfen raus, wir trinken da einen Schluck, gehen auch durch den Saal. Weil für uns gehört das einfach so dazu. Wir sagen ja aus Blödsinn, wir sind so eine Band des Volkes. Im Kern ist es aber auch eigentlich genauso gemeint.
Und Johnny, ganz ehrlich, wie sehr nervt dich, dass Sven der Frontmann ist und wahrscheinlich alle immer zu ihm wollen?
Also da bin ich völlig entspannt. Also ich muss natürlich sagen, der Sven, der steht schon anders im Fokus als der Schlagzeuger. Wenn wir von der Bühne kommen, dann hat er natürlich zwangsläufig eine Traube, irgendwie Mädels um sich rum und so. Dann kann ich da mit 2, 3, hallo, wie geht's? Und dann bin ich schon am Weg im Bus und programmiere das Navigationssystem zum nächsten Saal.
Ah, du fährst?
Ja, ich fahre.
Nee, echt?
Ja. Ja, wie? Krass.
Ja, ich könnte mir das nicht vorstellen. Wenn man,
du? Nein.
Ich meine, 7 Auftritte am Schlagzeug sitzen und dann noch zwischendurch nicht runterkommen, sondern fahren müssen.
Ja, wir Konzentration. Wir Paveier sind immer so verfahren, dass wir eigentlich immer alles selber machen. Also vom Management über Busfahren bis zum Hofkehren. Also wir sind da ganz hemdsärmelig unterwegs irgendwie. Wir hatten auch mal jahrelang immer noch einen Fahrer. Das ist dann immer so lange lustig, bis dass es irgendwie richtig brennt. Und wir nehmen dann, weil der vielleicht nicht ortskundig ist, nicht die Abfahrt zur Arena, weil wir da in 3 Minuten dran sind, sondern schon die davor.
Du hast es lieber selbst in der Hand.
Und dann kommst du 5 Minuten zu spät. Ne? Und insofern, ich bin eh Vielfahrer, mir macht das nichts aus. Vor mir hat 40 Jahre, sag ich mal, der Bubi eigentlich gefahren. Der Bubi ist ja letztes Jahr in wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und dann ging es halt drum, wer fährt den Bus? Ein paar eignen sich einfach nicht.
Sag bitte, wer?
Und
ein paar.
Und sagen wir mal, nee, der Detlef hat auch immer den Bus gefahren und ich habe dann einfach so gesagt, weißt du, der Detlef ist jetzt auch schon 41 Jahre, der hat vor 41 Jahren die Band gegründet, was soll der jetzt noch den Bus fahren? Ich muss eh den ganzen Tag fahren, auch am Weg nach Hause, ich habe noch ein Meterchen mehr, also mache ich das, mir macht das nichts aus.
Macht er gut?
Super, also wirklich gut, ja, nee.
Ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, also wenn man da irgendwie ein Problem mit hat, sag mal, weil der Sänger natürlich mehr im Fokus steht als der Schlagzeuger, habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Im Umkehrschluss bin ich aber auch einer, ich könnte das auch so nicht. Also ich brauche das nicht und ich könnte das auch nicht. Ich dränge mich ungern in den Vordergrund.
Und am Ende weißt du ja, wer den Takt vorgibt in der Band.
Ja, das ist natürlich die andere Verantwortung. Ne? Das ist schon klar. Also das fällt mir auch einfach, sag mal, solche Dinge in die Hand zu nehmen. Aber ich muss nicht vorne der Erste an der Spritze sein. Das macht der Sven, das macht er sehr gut. Und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone.
Und zum Abschluss, ich habe sehr viel auch so über natürlich eure Reize während Karneval gesprochen. Wie geht das mit Familie und Frauen überein? Wie redet man da so drüber? Ey, gestern schon wieder x Frauen kennengelernt oder also nee, ist man da sehr offen mit der eigenen Frau? Wie ist das? Oder?
Genau, ich komme abends nach Hause und sag meiner Frau, boah, mich haben so viele Ladies angemacht heute, Schatz. Ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, was du für einen geilen Typen
hast. Nein, nicht so.
Du kannst dich glücklich schätzen.
Nee, aber eher so.
Du kannst dich glücklich schätzen.
Im genervten Sinne vielleicht. Also ich habe meiner Frau in der Tat schon mal so erzählt, so ey, da war eine Alte, die hat mich so genervt.
Ja, klar. Ja, das ist auch normal.
Also, ja, das ist ja normal. Also man erzählt natürlich irgendwie bei der nächsten Gelegenheit, entweder nachts ist, entweder ist er noch wach oder am nächsten Tag beim Kaffee dann oder so, erzählt man natürlich schon, was so passiert ist und da erzählt man sowohl von der Herrensitzung, wo einer, keine Ahnung, einem Bier beim Kopf kippen wollte, weil er zu voll war oder die Mädels besonders ausgerastet sind oder überhaupt eine Sitzung besonders toll war oder irgendwas, vielleicht zu spät gekommen, Stress, nichts gegessen oder was auch immer, was halt so passiert, ne? Und da gehört ja alles dazu und da gehören natürlich auch solche Sachen dazu. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was du machen kannst zu Hause, einfach offen mit den Erlebnissen, die man da hat, umzugehen, weil man ist ja dann doch, wie jetzt in der laufenden Session, das ist ja lang. Also du bist ja von Anfang Januar bis dann jetzt Anfang März, bist ja ständig weg und ständig in dieser Parallelwelt. Und da wäre ja schlecht, wenn man den Partner, also die Partnerin in meinem Fall und in unserem Fall, nicht dran teilhaben lassen würde.
Und mit den Kindern, wie ist es da?
Der ist sehr lustig, besonders wenn man nachts um 4 Uhr so ins Bett kommt und die stehen um 6 Uhr auf, um in die Schule zu gehen. Mhm. Also das ist schon richtig gut.
Ja, das ist total lustig, ja.
Über die 6-7 Wochen. Nein, also sagen wir mal, eigentlich ist ja so, dass die Frauen, sag mal, unsere Frauen in der Zeit schon einiges übernehmen müssen, weil wir eigentlich ausfallen. So, ne? Wir kommen halt irgendwie nachts nach Hause und dann ist eigentlich die größte Herausforderung, sich einfach am Laufen zu halten. Also gesund bleiben, möglichst viel schlafen und all sowas. Und wenn wir dann, sagen wir mal, im Schnitt so immer um 3 Uhr im Bett sind und um 6-7 Uhr geht der normale Alltag los, dann ist eigentlich besser, wenn wir einen Rücken frei haben und können auch so bis 8-9 Uhr schlafen. Haben aber dann auf der anderen Seite, oder bei mir auf jeden Fall, ich glaube bei dir ist auch so, den Vorteil, dass wir natürlich dann um 12-1 Uhr die Kleine auch noch im Kindergarten holen können. Der Große kommt aus der Schule um 1:30 Uhr, dann sieht man sich noch beim Mittagessen, erzählt ein bisschen, wie war's, um Papa, wie geht's dir und ja, und krank oder nicht und so. Und man tauscht sich aus und dann geht's los. Ne? Dann hat man doch nur so eine kleine Zeit jeden Tag dann zusammen wenigstens. Ne?
Aber die wichtige Zeit, oder?
Ja, absolut. Ja,
total.
Weil es ist ja schon eine extrem lange Strecke. Ne? Also jetzt so mal von November, jetzt im Dezember kommt unsere Weihnachtstour und dann kommt der Karneval bis Rosenmontag. Das sind schnell mal 3-4 Monate, ne?
Ihr hört schon, es gibt viel zu erleben mit den Paarweihern, nicht nur jetzt in der Karnevalssession, sondern Johnny hat es auch schon angesprochen, auch die Weihnachtstour wird anstehen. Wir verlinken alle Termine in den Shownotes dieses Podcasts, als auch natürlich den Link zu eurer Single, über die wir so viel gesprochen haben. Jetzt wollt ihr sie sicherlich auch hören, also klickt mal rein in den Shownotes. Wo bist du, Amore? Ich sage vielen, vielen Dank an Sven und an Johnny. Johannes, heißt du lieber Johannes oder Johnny? Was sag
ich
da?
Du, ist mir eigentlich egal. Ich heiße eigentlich Johannes und bin zum Johnny in der Band tatsächlich geworden vor über 20 Jahren.
Na gut.
Also kannst du machen, ja, wie du möchtest.
Sven und Johannes, schön, dass ihr da wart.
Ja, danke.
Dass ihr so offen geredet habt und jetzt kennt ihr Sven ein bisschen näher auch von der Zeit vor seiner Ehe. Danke euch.
Ja, danke dir.
Danke dir.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.